Letzten Sonntag ging es um Beten und Fasten, um das Rendezvous mit Gott, um ihn besser kennenzulernen, sich Zeit zu nehmen für seinen Herrn und ihm zu begegnen und zu entdecken, dass man mehr braucht zum Leben als nur Essen und Trinken. Es geht um die Ernährung der Seele. Es geht nicht nur um das Fasten allein, sondern um Beten und Fasten. Und das Beten soll damit unterstützt werden. Das waren bisher so ganz kleine Punkte aus der Predigt des letzten Sonntags. Und dann hat uns am Ende Samuel Liebmann so eine Zusammenfassung gegeben. Und die möchte ich euch nochmal wiedergeben. Beten und Fasten, um uns Gott in besonderer Weise zuzuwenden und uns von ihm und seinem Wort prägen und verändern zu lassen. Nicht nur für uns beten und fasten, sondern auch für Menschen, die um uns herum sind, die wir in den Blick nehmen wollen und ins Gebet nehmen wollen. Beten und fasten, um unsere Bedürfnisse für eine gewisse Zeit ganz bewusst hinten anzustellen und Gottes Anliegen den Vorrang zu geben. Aufgabe war es dann für uns letzte Woche, nicht vor 10 Uhr zu essen, sondern die Zeit bewusst zu nutzen zum Bibellesen und Beten. Ich habe gedacht, das ist nicht so schwer, das kann ich ja mal versuchen, ich mache mit. Das klang alles noch bis dahin ganz einfach. Und am Montag bin ich voller Elan gestartet und habe einen richtig gesegneten Morgen erlebt. Das war richtig nett. Und das Frühstück dann nach 10 Uhr war so richtig nett und schön. Da habe ich mir ein besonderes gutes Frühstück gemacht. Dienstag war es schon ein bisschen schwieriger. Da hatte ich so viel zu tun. Da ist das so ganz schnell erledigt. Das, was ich mir an Zeit gewünscht hätte, war einfach nicht so da. Ich sollte mittags nämlich zu den Enkeln nach Winseldorf fahren und da gab es vorher ganz viel zu erledigen. Mittwoch war ich in Winseldorf, es fiel alles total aus. Ich habe noch nicht mal dran gedacht, muss ich gestehen. Donnerstag kam ich morgens um 5:30 nach Hause und war nach 2 sehr chaotischen Nächten mit Bettbesuchen von Enkelinnen, die so breit sind, in Wirklichkeit so schmal sind. Es waren heiße Nächte. Ich war müde und total unkonzentriert. Und um 9 Uhr hatte ich außerdem schon wieder so einen Skype-Termin. War also nicht so. Freitag ging es dann langsam wieder los. Meine Müdigkeit war auch wieder einigermaßen im Griff. Aber gestern hatte ich Zeit, bin von alleine um 6:30 aufgewacht, hab gedacht, ja, stehst auf, nutzt die Zeit, habe gebetet, habe Predigten gehört, habe Bibellese gehabt und es war einfach genial. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Und das Frühstück fiel dann total aus, weil als ich dann um 11 gemerkt habe, es ist ja schon 11 Uhr, habe ich gedacht, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr, gibt ja bald Mittag. Wir haben dann um 2:30 Mittag gegessen und ich habe festgestellt, mir hat gar nichts gefehlt. Ich hatte noch nicht mal übermäßigen Hunger. Und wenn ich jetzt so überlege, muss ich ja leider gestehen, freue ich mich ein bisschen auf diese Lockdown-Woche, die jetzt kommt. Ich habe keine Termine, ich habe Zeit, ich habe keine Ausreden und ich bin total gespannt, was ich mit Gott erleben werde. Ich habe nämlich mir vorgenommen, jeden Morgen mein festes Date mit ihm zu haben. Und wenn das so weitergeht wie jetzt am Samstag, Leute, dann werde ich am Ende der 4 Wochen sagen, ich habe einen großartigen Gott, wobei das sage ich jetzt auch schon. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns so gut kennst, dass du weißt, was wir brauchen Du hast diese chaotische Woche gesehen, die ich hatte, und trotzdem durfte ich dir begegnen. Und trotzdem durfte ich wissen, dass du da bist. Und das möchte ich dich bitten für uns alle hier, dass du uns begegnest in unseren ruhigen und auch in unseren unruhigen Zeiten. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der über all dem steht. Und dass du ein Gott bist, der uns im Blick hat. Danke, dass wir auch dich in den Blick nehmen dürfen und dass wir uns da begegnen können. Herr, ich erwarte da ganz Großes von dir. Ich möchte dich auch jetzt bitten, gleich für die Predigt, segne Samuel Liebmann und sprich du durch ihn. Danke, dass wir das hören dürfen und dass du uns diesen Tag so segnen möchtest. Amen.
Vielen Dank, Martina, für den Einblick in deine Woche mit Beten und Fasten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es manchen von uns ganz ähnlich ergangen ist. Ich würde es großartig finden, wenn tatsächlich viele sich auf ganz unterschiedliche Weise ermutigen lassen, einladen lassen, irgendwie mitzumachen. Die Hauptsache ist mir, den gewohnten Tagesablauf einfach mal für eine gewisse Zeit bewusst zu unterbrechen, Zeit zu haben für was anderes, sich Zeit zu nehmen für was anderes, für Gott, für das Bibellesen, für das Gebet. Das würde ich großartig finden, wenn viele von uns sich dazu in irgendeiner Weise ermutigen lassen. Ich habe mich zum Beispiel auch gefreut über Aussagen, die ich letzte Woche hörte, dass jemand sagte, ich kann zwar nicht aufs Essen verzichten, kann oder will nicht, aber die Person sagte, sie hat ganz bewusst zu einer bestimmten Zeit, wenn eigentlich Fernseher und Radio oder Radio angemacht werden, beides ausgelassen und sich bewusst Zeit genommen, eine Stunde oder diese Zeit für Gott. Großartig. Oder ich hörte, dass eine Person es mit dem Fasten zwar nicht durchgängig durchgehalten hat, aber immer wieder mal unterschiedliche Mahlzeiten ausgesetzt hat. Von einem Gebetsspaziergang hörte ich, den jemand gemacht hat. Oder gestern in der WhatsApp-Gruppe, die wir gebildet haben, schrieb jemand, ich freue mich schon richtig auf das Frühstückstreffen mit Gott. Großartig. Ich möchte das bewusst nochmal erwähnen, um diejenigen, die vielleicht noch zögerlich sind, Mut zu machen, seid dabei, lasst euch irgendwie mit hineinnehmen, auf welche Weise auch immer. Es geht nicht darum, am Ende einen großen Fastenkönig zu krönen, der es am längsten durchgehalten hat, der am meisten Kilo abgenommen hat oder sowas. Darum geht es gar nicht, sondern ich gratuliere jedem, der es in irgendeiner kleinen oder größeren Weise probiert hat, sich herausfordern lassen, sich Zeit, besondere Zeit für Gott zu nehmen, Zeit mit Gott zu erleben. Und in den meisten Fällen geht es eben so, dass diese Zeit mit Gott nur dadurch möglich wird, indem wir anderes wegfallen lassen. Keiner von uns hat einen Tagesablauf, wo noch viele Lücken sind, wo man sagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit mache. Gut, das ist ja eine Idee, nutze ich da mal meine Zeitfenster und Lücken für Beten und Fasten. Ich glaube, es geht nur so bei den allermeisten, dass anderes auch wegfällt. Und dann bin ich wieder beim Fasten. Fasten im umfassenden Sinne, den Verzicht und das Weglassen von dem, was wir sonst in dieser Zeit gemacht hätten. Fasten, dieser Verzicht auf das Gewohnte soll Raum schaffen für das Beten. Fasten will helfen, die Prioritäten neu zu sortieren. Fasten will einen neuen Hunger, ein neues Verlangen nach der Speise wecken, von der Jesus sagt, dass wir sie doch vor allem und zuerst brauchen, nämlich die Beziehung zu unserem himmlischen Vater, das Hören auf sein Wort. Das ist das, wovon wir vor allem und zuerst leben. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus. Ich bin gespannt und freue mich, genauso wie du es gesagt hast, Martina, auf weitere Erfahrungen, Erlebnisse, Dinge, die Gott uns schenkt oder mit denen Gott uns beschenkt, wie Gott uns begegnet. Heute Morgen, ich war auch heute Morgen früher wach und hatte mich so an die Predigt nochmal rangemacht und bin sie nochmal durchgegangen. Ich weiß nicht, wer auch das Morgenrot heute Morgen beobachtet hat. Das war ein faszinierendes Morgenrot. Und ich sah, als ich anfing, war noch alles dunkel und dann schimmerte so am Horizont ein bisschen Morgenrot auf. Ich dachte, Mann, das sieht ja interessant aus. War wieder vertieft in meinen Sachen. Nächstes Mal, als ich hochguckte, wow, das wird ja immer roter. War weiter vertieft. Das wurde immer roter, immer kräftiger, großartig. Ich habe es genossen. Und dann war ich wieder ein bisschen vertieft und ich fand, das war keine lange Zeit. Ich guckte hoch, alles war weg. Es war wieder so ein trister, grauer Morgen, wie wir hier gewohnt sind. Alles war weg. Keine Spur mehr von diesem kräftigen Morgenrot, was vorher noch so wunderbar da war. Mir war das so ein bisschen ein Vergleich. Vielleicht ist diese Zeit des Beten und Fastens, vielleicht kann diese Zeit des Beten und Fastens auch etwas sein, so eine besondere Zeit, die Gott uns jetzt schenkt. Und das noch in dieser Corona-Zeit. Eine Zeit, Gott in besonderer Weise zu erleben und zu begegnen. Dass da etwas mehr wird, immer größer wird. Aber was dann auch irgendwann wieder vorbei sein kann. Gott kann viele Wege, hat viele Wege, uns zu begegnen, ganz sicher, da keine Frage. Aber vielleicht kann diese Zeit, dieser Monat November, so ein Aufflammen des Morgenrotes sein, so ein himmlischer Gruß Gottes, den wir auch verschlafen können, der einfach irgendwann auch wieder weg ist. Ein besonderes Zeitfenster, ein besonderer Moment. Vielleicht. Mir kam heute Morgen dieser Gedanke, den wollte ich gerne mit euch teilen. Wer irgendwie auch Unterstützung, Begleitung möchte, ich will das auch nochmal sagen, herzliche Einladung in dieser WhatsApp-Gruppe mit dabei zu sein. Wer das möchte, schreibt mir einfach und ich nehme euch da gerne mit auf. Da haben wir angefangen, erste Erfahrungen und Impulse auszutauschen. Ist nicht bombastisch, was da passiert, das erwarte ich auch gar nicht. Aber so dieses Anstecken lassen mit dem, was Menschen erleben, was sie gemacht haben, sich davon anstecken und ermutigen lassen. Dazu kann diese Gruppe eine Hilfe sein. Vor einer Woche habe ich bin ich gestartet, wie Martina schon gesagt hat, Beten und Fasten. Was ist das eigentlich? Heute möchte ich dem Gebet nachdenken und folgen. Beten, Fasten und Beten, mit Gott reden und auf ihn hören. Für viele von uns ist, glaube ich, ganz klar, was das Beten doch ist. Beten, das heißt so viel wie reden mit Gott. Ihm alles sagen, was wir auf dem Herzen haben. Das ist, glaube ich, jedem von uns irgendwie bewusst. Und doch ist mir auch mit dieser Überschrift schon wichtig zu sagen, Beten ist immer auch noch mehr. Beten hat auch mit dem Hören zu tun, mit dem Hören auf den Gott, der redet, der uns was zu sagen hat. Das glauben wir doch. Gott ist ein Gott, der nicht stumm geblieben ist, der auch nicht einfach nur alles in ein Buch geschrieben hat, sondern der auch heute noch hörbar werden kann. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Ein Gott, der redet, der uns was zu sagen hat. Darum gehört beim Beten beides zusammen. Sein Herz auszuschütten vor Gott und zugleich sich auch zu öffnen für Gott, für Gottes Gegenwart, für sein Reden. Nicht nur, weil wir eben Gott unsere Anliegen sagen wollen, sondern weil wir uns auch dafür öffnen wollen, was Gottes Anliegen sind für uns. Nicht nur wir wollen Gott unsere Anliegen sagen, sondern wir wollen uns öffnen für Gottes Anliegen. Und ich frage mich und möchte euch da genauso mit hineinnehmen, wie ist das bei uns? Kommt Gott in unserem Gebet zu Wort? Hat er überhaupt eine Chance, zu Wort zu kommen? Oder ist es eher so, wir reden, wir sagen ihm alles und dann Blick auf die Uhr, ich rede ein ganzes Stück von mir und ich weiß, was noch alles zu tun ist, Amen, und dann geht's ran ans Werk. Hat das Hören auf ihn Raum, Platz bei uns? Hat Gott eine Chance, zu Wort zu kommen? Denn Beten ist immer beides, reden mit Gott und auf ihn hören. Ich finde dieses kurze Gebet, was, glaube ich, viele auch so nutzen. Ich hörte das mal von Glaubensvätern und Müttern, die das regelmäßig auch vor dem Gottesdienst sprechen. Dieses kurze Gebet, Gott, gib mir ein Wort für mein Herz und auch ein Ohr für dein Wort. Nein, gib mir ein Wort für mein Herz und ein Herz für dein Wort, beides. Gib mir ein Wort für mein Herz und ein Herz für dein Wort. Sich zu öffnen. Warum sollen wir mit Gott reden? Müssen wir Gott informieren, wie es uns gerade geht, wo uns gerade der Schuh drückt? Das würde doch bedeuten, Gott weiß gar nicht alles, er kriegt gar nicht alles mit. Aber Gott weiß doch eigentlich alles. Oder müssen wir Gott motivieren, etwas zu tun mit unserem Gebet? Das würde doch bedeuten, Gott will irgendwie eigentlich nicht. Und er braucht unser Gebet, damit er in Gang kommt, damit er überhaupt motiviert wird, hinterm Sofa hervorgelockt wird. Aber auch das stimmt doch nicht. Gott will doch handeln. Gott hat so viel Absichten erklärt, was er will in seinem Wort. Gott will doch. Oder müssen wir beten, um Gottes Arm zu bewegen, ihn in Gang zu bringen, damit er was tut? Also Gott will zwar, aber er kann ohne unser Gebet gar nicht wirken. Das würde bedeuten, ja, Gott will zwar, aber er kann ohne unser Gebet nicht handeln. Ist das wirklich richtig? Gott kann doch. Und Gott handelt über Bitten und Verstehen. Wie ist das? All diese Aussagen greifen viel zu kurz. Warum also sollen wir beten? Vier Aussagen möchte ich mit euch entdecken. Jesus selbst sagt mal, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, Vater unser im Himmel. Das Vater unser folgt an dieser Stelle. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr ihn bittet. Wenn wir Gott mit unserem Gebet also nicht informieren müssen, was ist es dann, warum wir beten sollen? Gott braucht unser Gebet nicht, aber scheinbar brauchen wir es. Dann macht das Gebet etwas mit mir, mit uns als Betender. Nämlich, wenn wir beten, dann machen wir uns bewusst, zu wem wir eigentlich beten. Zu dem Gott, der weiß, wie es mir geht. Noch bevor ich ihm alles sage, der weiß, was ich brauche, noch bevor ich ihm versuche zu sagen und zu erahnen, was mir fehlt. Und dieser Gott im Himmel ist nicht einfach der allwissende und unberechenbare, vielleicht willkürliche Gott. Nein, es ist der liebende Vater im Himmel. Und genau diesen Vater im Himmel wollen wir uns im Gebet nähern, wollen wir uns ihm öffnen, ihn aufsuchen, wie ein Kind geradezu auf seinen Schoß setzen. Uns in seinen liebenden Arm bergen und ihm ins Ohr flüstern, was uns bewegt, was uns schwerfällt, was uns Freude macht, was uns aber auch schwerfällt und worum wir ihn bitten. Wir tun das, weil wir es ihm zutrauen, dass er doch helfen kann und will und weiß, was wir brauchen. Im Gebet drücken wir also Vertrauen und Zutrauen zu Gott aus, zu unserem himmlischen Vater. Und es kommt dabei nicht auf die richtigen Worte an, auf gut formulierte Worte, sondern darauf, dass wir Vertrauen wagen, dass unser Reden mit ihm etwas bewirkt. Nicht nur sein Ohr, sondern sein Herz erreicht, weil er doch der liebende Vater ist im Himmel. Und dass es einen Unterschied macht, ob ich mich zu ihm berge und bei ihm berge und zu ihm wende mit meinem Gebet. Gott braucht unser Gebet nicht, aber wir brauchen es. Wir brauchen das Gespräch mit unserem Vater im Himmel. Ein zweites, warum wir beten sollen, mit Gott reden sollen. In Lukas 18 lesen wir, Jesus sagte ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen, nicht müde werden sollten zu beten. Das hört sich nach einem starken Aufruf und Auftrag an. Mensch, ihr lieben Christen, ihr habt einen Auftrag zu beten. Hört sich ein bisschen vielleicht auch nach Druck und Zwang an. Hört bloß nicht auf zu beten, ihr sollt nämlich beten. Wörtlich finde ich sehr, sehr spannend, was hier steht. Wörtlich heißt es im Blick, Jesus sagte ihnen ein Gleichnis im Blick darauf, dass es notwendig sei, dass sie alle Zeit beteten und nicht müde werden. Beten ist notwendig. Und wenn wir dieses Wort notwendig uns mal angucken, genauer angucken, in notwendig steckt dieses drin, dass Beten notwendend ist. Dass Gebet die Kraft hat, Not zu wenden. Glaubst du das? Dass dein Gebet die Kraft hat, Not zu wenden und darum notwendend, notwendig ist? Glaubst du das? Ist dein Gebet Ausdruck dieses Glaubens, dass unser Gebet notwendend ist? Wenn wir das glauben, dann steht hinter dem Gebet kein Zwang, kein Druck zum Gebet. Ich muss ja und sollte doch mal wieder. Nein, dann ist es auch nicht nur eine Einladung. Mensch, wäre nett, wenn und wäre doch auch schön, wenn wir mal wieder beten. Nein, sondern wenn Jesus sagt, beten wendet die Not, dann ist das eine Verheißung, eine Zusage, dann ist das Vollmacht, die Jesus uns im Gebet schenkt. Und Vollmacht heißt, nicht wir haben die Macht und die Kraft, aber wir beten zu dem, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Zu diesem mächtigen Herrn dürfen wir kommen, mit ihm reden, jederzeit, alle Zeit. Und dein Gebet, unser Gebet ist notwendig, weil es die Kraft hat, Not zu wenden. Ich glaube, dass jeder von uns das durchaus schon erlebt hat. Nicht immer, aber immer wieder. Ich werde selber immer wieder überrascht. Eine besonders eindrückliche Sache. Ich bin angerufen worden von jemand, kannte ich nicht, die Person. Über die Mutter kam eine Verbindung zu mir, zu uns als Gemeinschaft. Und die Person war in einer schweren Not mit ihrem Mann und so weiter. Das war in den letzten Tagen noch von Flensburg. Und ich betete für sie am Telefon. Und ich gebe zu, das war jetzt so, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt helfen kann, aber beten schadet ja nicht. Also es war kein besonders inbrünstiges Gebet. Und noch am Nachmittag rief die Frau an und sagte, ein Wunder ist geschehen. Mein Mann, es war todkrank, dachte, das geht zu Ende. Und er ist wieder aufgestanden oder aufgeblüht und es ist ein Wunder geschehen. Danach ist die Frau regelmäßig in die Gemeinschaft gekommen in Flensburg. Und ein neuer Anfang ist gestartet. Und ich glaube und ich habe das gehört bei Besuchen hier in der Gemeinschaft, dass auch solch eine Gebetserfahrung bei dem einen oder anderen am Anfang unseres Glaubenswegs, eures Glaubenswegs genauso stand. Eine Noterfahrung und ihr habt erlebt, wie Gott Gebet erhört hat. Und das hat euch zu Gott getrieben. Gebet ist Glaube für Anfänger, hat jemand mal ein bisschen nicht spöttisch, aber schlicht gesagt, und doch steckt da so viel Treffendes drin. Gebet ist Glaube für Anfänger. Da erleben wir Gott. Gebet ist notwendig, weil es Not wendet. Stimmt das immer? Wir alle kennen auch das und wahrscheinlich kennen wir das vielleicht sogar noch mehr. Gebete, die nicht erhört wurden. Wie viele Gebete wurden nicht erhört und wir verzweifeln darüber, werden gerade darüber müde, weiter zu beten. Ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Darum klammere ich das heute aus. In 14 Tagen möchte ich darüber die Predigt in besonderer Weise halten. Beten und fasten. Und wenn Gott nicht hört, genau darüber möchte ich sprechen, weil ich das so wichtig finde. Und ich glaube, dass da so viel Ernüchterung drin steckt und so viel Demotivierung für das Gebet, diese Erfahrung, wo wir das nicht erlebt haben, dass Gebet, mein Gebet, Not gewendet hat. Bei allem, was wir sicherlich auch in diese Richtung erlebt haben, aber das ist erdrückender. Beten ist notwendig. Diesen Impuls möchte ich heute setzen und dieses Vertrauen neu dahin zu wecken, wie Jesus es gesagt hat. Beten ist notwendig. Es hat die Kraft, Not zu wenden, nicht nur die eigene, sondern auch die Not der Menschen um mich herum. Darum die Fürbitte. Darum auch vielleicht das Gebet mit dem Nachbarn, der eigentlich gar nichts mit Gott so am Hut hat. Warum nicht im Vertrauen auf diese Kraft des Gebetes, auf die Kraft des Gott, dieses wunderbaren Gottes, ihm zu sagen, du, ich bete für dich. Oder ich lass uns doch jetzt zu diesem Gott beten, von dem ich glaube, dass er auch deine Not wenden kann. Ein dritter, das ist glaube ich zu weit weg, das ist nochmal die Zusammenfassung, ein dritter Gedanke und Impuls, warum wir beten sollen. Beten öffnet Türen. Im Kolosserbrief schreibt Paulus mal: Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Paulus selbst sitzt hinter verschlossenen Türen in Fesseln. Also nicht da, wo er eigentlich seinem Dienst als Evangelist, als Prediger, als Apostel sozusagen groß unterwegs sein kann. Und er bittet die Gemeinde darum, für ihn zu beten, dass Gott ihm eine Tür auftue. Aber es ist nicht die Gefängnistür, um die er bittet, dass Gott sie ihm öffnet, sondern dass Gott ihm eine Tür für das Wort öffne. Das kann auch bedeuten, dass Gott es schenkt, dass die Gefängnistüren aufgehen, aber das ist nicht sein erstes Gebet. Er bittet, dass Gott ihm die Tür für das Wort öffne. Ob mit Fesseln oder ohne, egal wie seine Situation gerade ist. Er stellt seine persönliche Situation hinter seine Berufung, seine Mission, nein, hinter Gottes Mission zurück, hinter dem, was Gott doch will, dass allen Menschen geholfen wird. Paulus weiß nicht, ob Gott will, dass er das Gefängnis wieder lebend verlassen wird und kann. Das weiß Paulus nicht. Aber er weiß, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und alle Menschen von ihm erfahren sollen. Und darum betet er, dass Gott ihm, ob mit Fesseln oder ohne Fesseln, eine Tür dafür geöffnet wird. Wir wissen nicht, wie lange Corona uns noch bestimmt. Unsere Arbeit lähmt. Corona hat auch was von Fesseln. Fesseln, die uns angelegt werden, dass wir nicht so unterwegs sein können, wie wir es doch eigentlich gerne würden. Vieles ist schon angeklungen, auch in diesem Gottesdienst, wie Corona, wie Fesseln ist, die uns angelegt werden. Wir wissen nicht, wie lange uns diese Fesseln noch umgeben. Aber wir wissen, dass Gott auch heute will, dass allen geholfen wird. Und darum lasst uns dafür beten, gerade jetzt. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns eine Tür öffnet. Öffne für sein Wort. Wie auch immer und wo auch immer das aussieht, aber dass Gott uns doch eine Tür öffne für sein Wort. Denn das ist das, was Gott doch will. Und das ist genau das, was keiner von uns wirklich kann. Türen zu Herzen aufmachen oder dass sich Wege öffnen, in die wir gehen können. Das ist etwas, was Gott tun muss, Herzenstüren in besonderer Weise zu öffnen. Zum Beten gehört darum immer auch diese große Spannung von Ohnmacht und Verheißung. Ich kann es nicht, Türen zu öffnen, aber ich weiß, ich höre und ich will glauben, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, von ihm hören, seine Wahrheit erkennen. Ich kann es nicht, Menschen zu Jüngern zu machen, wenn wir diesen großen Missionsbefehl machen. Das kann doch keiner. Und doch werden wir dazu aufgerufen, genau dazu gesandt in diese Welt. Ohnmacht und Verheißung, das ist etwas, was mich, was uns ins Gebet treibt. Denn das Entscheidende können wir eben nicht, das kann und muss Gott machen. Aber er sendet uns, das Unmögliche zu tun. Und diese Spannung kriegen wir nur im Glauben und Vertrauen aufgelöst. Im Sinne von, Jesus, ich vertraue dir, dass dir alle Macht und Kraft gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Du brauchst sogar nur ein Wort sprechen und es geschieht. Und weil du das kannst, darum will ich mich von dir senden lassen, das eigentlich Unmögliche, was ich ja gar nicht tun kann, aber ich will mich senden lassen, mein Möglichstes dafür zu tun, damit du wirkst und zum Ziel kommst. Im Vertrauen, dass du wirkst, will ich handeln. Darum lasst uns beten, dass die eigentliche Not gewendet wird, dass Herzen sich öffnen für Jesus, gerade jetzt. Und ein viertes und letztes Beten ist immer auch Hören auf Gott. Dazu lese ich uns aus Lukas 10 einen kleinen Abschnitt. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Vieles erscheint uns so notwendig, was wir alles tun sollten, müssten, könnten. Wer kennt nicht diese Sorge und Unruhe der Martha, die viel Arbeit und Mühe hatte, die wir auch uns machen mit so vielem, was doch irgendwie notwendig erscheint. Doch Jesus sagt hier, das, was wirklich notwendig ist, ist das, was Maria gewählt hat. Das Hören auf Jesus, das Hören auf die Stimme des guten Hirten. Das ist es, was vor allem und zuerst wir hören sollen, seine Stimme, was Jesus uns zu sagen hat. Und was hat Jesus uns zu sagen? Das ist nicht zuerst dieses, tu dieses und das, sondern es ist zuerst, ich hab dich lieb und ich beschenke dich. Ich bin gekommen, dich zu beschenken, dir Leben, die Fülle zu geben, dir echtes, erfülltes, ewiges Leben zu geben. Was Jesus uns zu sagen hat, das ist immer zuerst dieses große Geschenk, dieser Zuspruch. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist nicht mein Sklave und Knecht, sondern du bist mein geliebtes Kind. Höre, was Jesus dir schenkt, dir immer wieder neu schenkt. Und dann als zweites höre auch das, was Jesus darum, weil er dich, weil er uns so beschenkt hat, was er von uns will, was er von uns möchte, diesen Anspruch als Beschenkte in dieser Welt zu leben. Höre, was er tun will durch dich, den Beschenkten. Ohne zu hören, einfach nur zu machen, da brennen wir aus. Da fehlt der Motor, da fehlt die eigentliche Kraftquelle. Dann sind wir wie eine Rebe abgeschnitten vom Weinstock. Dann sind wir wie ein schöner Blütenzweig mit Apfelblüten dran, der aber vom Baum gefallen ist. Der mag schön blühen, eine Weile schön aussehen, aber Frucht wird er nicht tragen. Unsere Kraft zum Fruchtbringen kommt aus dem Hören. Und aus dem Hören kommt der Glaube. Wie Paulus das sagt, so kommt der Glaube aus der Predigt, wörtlich steht da, aus dem gehörten Wort Gottes. Nach dem Hören und Glauben dann auch das Handeln. Es braucht diesen Dreiklang, Hören, Glauben und dann Tun. Ich glaube, das ist der Schlüssel für ein kraftvolles, für ein vollmächtiges Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Hören, Glauben und Tun. Nicht umsonst hat Jesus immer wieder auch das Hören zum Hören aufgerufen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann aber auch klug ist derjenige, der denn nicht nur hört, sondern der auch glaubt, was Jesus sagt und der tut, was er sagt. Der ist wie der Mann, der sein Haus auf Fels baut und so weiter. Aber am Anfang steht das Hören. Darum, wenn wir nicht mehr Hörende sind, verliert unser Glaube an Kraft zu einem Leben, das wirklich Frucht trägt. Frucht, die bleibt. Von Sören Kierkegaard habe ich dieses Zitat gelesen, damit möchte ich schließen. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Reden ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht, sich selbst reden zu hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Und darum möchte ich in der nächsten Woche in besonderer Weise dazu einladen, dass wir uns Zeit auch zum Hören nehmen. Ich habe draußen wieder einen Gebetszettel hingelegt, der uns eine Hilfe sein kann, muss nicht, aber er kann eine Hilfe sein, so ein Leitfaden für das Gebet. Und den habe ich ergänzt mit diesem Punkt, sei still und höre. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. So lesen wir es auch in der Bibel. Mach dich hörbereit. Vielleicht mit diesem Gebet, wie wir es aus der Bibel kennen, diesen Satz, rede Herr, denn ich will hören. Oder öffne mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Und dann mal drauf zu achten, wohin gehen die Gedanken? An welche Menschen werde ich gerade erinnert? Danke für das Schöne, mach aus Sorgen ein Gebet und bete für die Menschen, die uns durch den Kopf gehen. Und vielleicht dann noch eine Frage hinterher an Gott. Gott, willst du, dass ich da irgendwie was tue? Soll ich ihn mal anrufen? Soll ich mal einen Gruß vorbeibringen? Wie auch immer, soll ich... Ist irgendwas, was ich dort tun kann? Hören. Und als Gebetsschwerpunkt für die Fürbitte, nachdem wir in dieser Woche das persönliche Umfeld besonders in den Blick und ins Gebet genommen haben, das darf gerne weitergehen, lasst uns unsere Glaubensgeschwister, lasst uns die Menschen, mit denen wir als Gemeinschaft unterwegs sind, in den Blick und ins Gebet nehmen und für sie beten. Und mit dem Fasten, wer mag, entweder neu einzusteigen oder auch sich weiter ein bisschen herausfordern zu lassen, mit dem Fasten bis zum Mittagessen zu warten. Fasten nicht um des Fastenwegens, sondern um Zeit mit Gott zu haben. Gott segne diese Zeit mit ihm. Das wünsche ich uns und dafür bete ich. Amen.